Hallo, mein Name ist Anja Bardai. Ich bin freie Journalistin und führe ein Gespräch mit Sita Rajasuriya zum Thema Gewalt in Flüchtlingsunterkünften.
Nicht Gewalt, sondern Gewaltschutz, Gewaltprävention, Schutzmaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften.
Also es geht um Schutzkonzepte.
Richtig.
Könntest du mir da kurz erklären, was so ein Schutzkonzept ausmacht?
Ja, also ein Schutzkonzept hat verschiedene Bausteine. Ich habe jetzt mir 6 Bausteine vorgenommen, die ich dir ein bisschen vorstellen könnte, damit du so eine Idee hast, was in so ein Schutzkonzept rein muss. Das fängt an mit den Definitionen von Gewaltformen. Gewaltformen sind in diesem Zusammenhang häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, Kindeswohlgefährdung, Eskalation zwischen Bewohnern, Eskalation zwischen Mitarbeitern und Bewohnern, psychische Gewalt, drogeninduzierte Gewalt. Das sind alles verschiedene Gewaltformen. Und vielleicht hast du da schon mitbekommen, dass man das auch unterscheiden kann zwischen Gewalt, die passiert, weil Menschen aufeinandertreffen und daraus ein Konflikt entsteht, und Gewaltformen wie sexualisierte Gewalt und häusliche Gewalt. Das sind dann eher Gewaltformen, die in einem privaten Kontext passieren, in Beziehungen passieren.
Okay, also man unterscheidet zwischen Formen von Gewalt, die von den äußeren Bedingungen verursacht bzw. verstärkt werden, und Gewaltformen, die quasi schon mitgebracht werden in die Unterkunft.
Genau.
Verstehe ich das richtig?
Genau, ja? Könnte man so sehen. Genau. Und es ist halt wichtig, bestimmte Gewaltformen auch zu definieren, und damit man dann halt auch ein besseres Verständnis hat von Sichtbarkeit. Also wenn man schon im Vorhinein einen Blick hat für oder Gewaltformen beim Namen nennt, wie Mobbing oder sexualisierte Gewalt gegen Frauen oder sexualisierte Gewalt gegen Männer oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder, dann hat man schon einen bestimmten Begriff, und dann ist die Möglichkeit, sich mit dem Thema innerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft auseinanderzusetzen, leichter gegeben, weil man hat etwas benannt. Genau, das ist so der Anfang vielleicht, sich eben mit den Gewaltformen auseinanderzusetzen, und dann in dem Zusammenhang halt auch, es ist wichtig, dass eine Organisation sich gegen Gewalt oder Nulltoleranz gegen Gewalt schon von vornherein im Leitbild sich geäußert hat. Und in dem Kontext ist es auch hilfreich, dass wieder bestimmte Personengruppen auch genannt werden, Toleranz gegen LGBTIQ-Personen zum Beispiel. Wenn das im Leitbild steht, dann ist das schon mal ein organisatorisches Bekenntnis. Dann geht es auch noch darum, dass halt besonderer Schutzbedarf von besonderen Gruppen auch erwähnt wird, eben von Menschenhandel betroffene Personen, dass die einen besonderen Schutzbedarf haben, dass Frauen einen besonderen Schutzbedarf haben, dass LGBTIQ-Personen einen besonderen Schutzbedarf haben, Menschen mit Behinderungen. Und wenn die wieder im Leitbild erwähnt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ablauf für diese Personengruppe erfolgt, höher, weil die sichtbarer werden aufgrund der Nennung.
Okay, aber ein Automatismus ist das ja noch nicht, ne? Sondern es gehören weitere Planungen, weitere Maßnahmen dazu, die das weiterführen, den Schutz speziell dieser Gruppen.
Genau, also das Leitbild ist ja nur ein Bekenntnis. Und dann geht es halt weiter in mehr Praxis, mehr pragmatische Bereiche, nämlich dass eben Handlungsabläufe bei Gewalt- und Konfliktsituationen verschriftlicht werden, dass die Ansprechpersonen oder Personen benannt werden, dass die Abläufe benannt werden, wer ist zu informieren, ob das Jugendamt oder bei bestimmten Situationen, wann die Polizei eingeschaltet wird, dass Mitarbeiter handlungssicher sind und wissen, wenn das passiert, dann mache ich das. Also so ein Notfallablauf, dass das formuliert wird. Und das ist halt für die verschiedenen Personengruppen vielleicht auch unterschiedlich. Also bei Kindeswohlgefährdung muss halt anders gehandelt werden, als wenn es ein Konflikt zwischen 2 Bewohnern ist, da wo dann halt vielleicht auf dem Hof eine Eskalation stattfindet, da muss ja anders gehandelt werden. Da muss sofort die Polizei geholt werden, wenn es bedrohlich wird. Dann muss eingeschätzt werden, kann das Team das vielleicht selber handeln. Also so, da gibt es andere Handlungsabläufe.
Okay, möchtest du da vielleicht mal etwas erzählen, was du da selbst schon mal erlebt oder durchgeführt hast?
Also ich werde bei anderen Situationen werde ich gerufen.
Okay.
Meine Arbeit fängt dann an, wenn zum Beispiel eine Unterkunft ein Problem hat oder eine Situation ist schon vorgefallen und vielleicht ist diese Situation schon mehrfach vorgefallen und es ist zu einer Eskalation gekommen. Dann fällt Gemeinschaftsunterkünften, kommunalen Gemeinschaftsunterkünften suchen dann nach Unterstützung. Und da kommt dann halt mein Aufgabenbereich rein, dass ich dann nämlich angerufen werde, die Situation wird beschrieben. Das kann sein, dass zwei Familien aufeinander gestoßen sind und sich gegenseitig beschuldigen, Diebstahl, irgendjemand hat dem anderen die Frau ausgespannt und es kommt dann halt zu Konflikten und das kann eskalieren. Es können auch noch andere Familienmitglieder hinzugezogen werden und dann wird mir so eine Situation beschrieben. Und dann in dem Zusammenhang frage ich dann nach, was ist schon vorher passiert, wer ist schon in diesem Konflikt beteiligt gewesen. Und das ist dann so ein bisschen die erste Hilfe, die ich mache. Aber meine Aufgabe ist mehr eine strukturelle, nämlich diese Gemeinschaftsunterkunft in die Richtung zu bringen, vielleicht die Hausordnung zu überarbeiten, vielleicht einen Verhaltenskodex zu überarbeiten, vielleicht zu gucken, ob es ein Beschwerdeverfahren gibt, was da jetzt Platz hätte und so weiter und so weiter. Also meine Aufgabe ist nicht, den Brandherd zu löschen, sondern diejenigen, die halt in dieser Konfliktsituation sind, zu begleiten und ihnen ein Rüstzeug mitzugeben.
Kannst du denn mal kurz erklären, was so ein Schutzkonzept beinhalten sollte, das du entwickelst oder mit den Unterkünften entwickelst, um solche Situationen zu entschärfen, um mit solchen Situationen besser umzugehen?
Also ein Gewaltschutzkonzept ist ein Dokument. Das ist dann halt ein verbindliches Dokument für die Organisation, also entweder Betreiber einer Gemeinschaftsunterkunft oder Gemeinschaftsunterkünften. Das ist ein Dokument, das Handlungssicherheit geben soll für ein Team, dass ein Team dann weiß, worauf es sich beziehen kann, wenn es in bestimmte Konfliktsituationen kommen sollte. Dieses Dokument dient dazu, Teams und Organisationen handlungssicherer zu machen in Konfliktsituationen, in Gewaltsituationen. Also, dass halt Teams und Einzelpersonen vorbereitet sind, sollte etwas passieren, vorbereitet sind, sollte es zu einer Eskalation kommen, dass man dann halt nicht reaktiv auf eine Konfliktsituation reagiert, sondern kontrolliert.
Okay, also es ist eine Hilfestellung.
Genau.
Es ist ein Rahmen.
Genau, es ist ein Rahmen.
Zur Unterstützung.
Genau, es ist ein Rahmen. Ich hatte ja die verschiedenen Gewaltformen eben genannt. Es geht auch darum, ein Schutzsystem zu haben, sodass eben, sollte es zu Konfliktsituationen kommen oder sollte es zu Gewaltsituationen kommen, die Bewohner geschützt sind, aber auch, dass die Mitarbeiter geschützt sind. Die Bewohner im Kontext von, okay, hier läuft was nicht gut, ich weiß, wer meine Ansprechperson ist oder ich weiß, wo ich mich beschweren kann oder ich weiß, wo ich mir Hilfe holen kann, sodass dann eben halt Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft eine Gewaltsituation über sich ergehen lassen müssen oder halt tolerieren müssen, sondern dass halt Strukturen da sind, die Bewohner nutzen können, um sich Hilfe zu holen.
Gibt es solche Strukturen schon? Hast du damit schon gearbeitet?
Ja klar, also die Strukturen gibt es ja. Also in der Kindeswohlgefährdung gibt es ja die Strukturen. Da weiß dann ja halt ein Mitarbeiter, okay, hier muss erstmal im Vier-Augen-Kontext muss geklärt werden, was für eine Kindeswohlgefährdung ist das. Und dann muss halt das Jugendamt informiert werden und dann geht das mit dem Jugendamt weitere Schritte, wie man die Familie stärken kann oder in welcher Form das Kind geschützt werden muss. Diese Strukturen gibt es. Im Idealfall geht es in der Gemeinschaftsunterkunft eben darum, dass dann halt eine gute Kooperation mit dem Jugendamt stattgefunden hat. Und meine Aufgabe wäre dann eher nachzufragen, wie gut funktioniert die Kooperation mit dem Jugendamt. Meine Aufgabe wäre eher nachzufragen, wie gut funktioniert die Kooperation mit sowas wie einem psychosozialen Dienst zum Beispiel, dass Menschen mit Traumatisierung gut begleitet werden.
Du hast gerade beschrieben, wie es zum Beispiel bei einer Kindeswohlgefährdung aussehen kann, dass verschiedene Organisationen quasi zusammenarbeiten müssen, dass das ineinandergreifen muss, damit das funktioniert. Also je nachdem, um welche Situation es sich handelt, dass da die Polizei mit einbezogen wird oder das Jugendamt mit einbezogen wird. Und wenn ich richtig verstehe, ist das Wichtige, dass da bestimmte Handlungsabläufe schon klar sind oder schon vorgegeben sind, damit die Mitarbeiter, die mit so etwas Schwierigem konfrontiert werden, etwas haben, wonach sie sich richten können.
Genau, dass so ein Notfallplan platziert ist. Notfallplan zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, das geht auch immer im Vier-Augen-Prinzip, dass geklärt werden muss, was möchte die Frau. Ist die Frau sich ihrer Rechte bewusst? Kennen die Mitarbeiter die Fachberatungsstellen, die die Frau jetzt auch unterstützen könnten? Und dass dann halt auch ein Notfallplan da ist, was ist zu tun mit dem Täter? Bleibt er in der Unterkunft im Allgemeinen nicht, dass er dann halt auch verlegt werden muss? Und kommt es zur Anzeige, kommt es nicht zur Anzeige? Solche Sachen, das ist in einem Notfallplan dann schon mal vorgeschrieben, sodass eben die Mitarbeiter handlungssicher sind in der konkreten Situation und nicht in der konkreten Situation sich erst alles wieder nochmal erarbeiten müssen.
Es ist aber eine Beschreibung, was tue ich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Also in so einer konkreten Gewaltsituation, wie handle ich, um die zu entschärfen? Gibt es denn auch Möglichkeiten im Vorhinein, bestimmte Handlungsabläufe oder zum Beispiel bei der Unterbringung auf bestimmte Dinge zu achten, damit solche Gewaltsituationen erst gar nicht entstehen?
Also im Vorhinein sollte schon darauf geachtet werden, welche Bedarfe geflüchtete Personen haben und dann halt passend in die Kommunen zuweisen. Das wäre so der Idealzustand. Andererseits ist es so, dass wenn es um Konflikte in einer Unterkunft geht, dann kann man eben mit einer Risikoanalyse die Situation erfassen. Und dann werden eben vielleicht auch Leerstellen sichtbar, die man so im ersten Moment nicht im Blick hatte. Es gibt so Verfahren, die heißen Risikoanalyse und die heißen Ressourcenanalyse. Und bei der Risikoanalyse, da geht es eben darum, dass man anhand eines partizipativen Fragebogens sich die Unterkunft anguckt, sich die Wege anguckt, die baulichen Maßnahmen einer Gemeinschaftsunterkunft, dass man sich das Personal anschaut und mit dem Hintergrund, wo fühlen sich Bewohner sicher und wo fühlen sich Bewohner nicht sicher. Und anhand der Ergebnisse, anhand dieser Risikoanalyse, kann man dann halt so kritische Orte besser erfassen. Es werden vielleicht auch Personen sichtbar, die vorher gar nicht als bedrohlich eingeschätzt worden sind. Also manchmal ist es so, dass ja Kinder und Jugendliche nicht so, also negative Erfahrungen mit Sicherheitsdienstleistern gemacht haben und das aber nie öffentlich gemacht haben, niemandem erzählt haben. Und so eine Risikoanalyse hilft dann, wenn man sie partizipativ aufbaut, eben Problempersonen auch zu identifizieren, anonym, und dann kann man aufgrund dieser Ergebnisse reagieren und kann dann sagen, okay, das ist interessant, dass dort Personen identifiziert worden sind, die als nicht sicher bezeichnet worden sind.
Gut, der partizipative Ansatz, das finde ich besonders interessant. Was bedeutet das, partizipativer Ansatz in der Praxis? Wie ist das machbar, dass ihr die Leute wirklich mit einbeziehen könnt?
Partizipativ bedeutet ja, dass eben die verschiedenen Personengruppen einbezogen worden sind, dass sie gefragt worden sind, dass sie entweder in kleinen Gruppen interviewt worden sind oder man ihnen irgendwelche Sticker in die Hand gedrückt hat, grüne oder rote, und dass dann halt bestimmte Orte mehr Sticker haben in rot und mehr in grün. Und dann wird das sichtbar, welche Orte in einer Unterkunft als nicht sicher identifiziert worden sind. Das ist mit partizipativ gemeint. Partizipativ im Sinne von die Zielgruppe, die in diesen Unterkünften leben muss, mit einbeziehen und nicht einfach eine Gefahreneinschätzung machen ohne die Bewohner.
Gibt es zu diesen Situationen noch etwas, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
Also es ist ja schon sehr konkret, diese Art von Risikoanalyse. Nee, also was halt auch noch wichtig zu erwähnen ist, in den Bausteinen ist diese Ressourcenanalyse. Bei einer Ressourcenanalyse geht es darum zu gucken, wie ist eine Gemeinschaftsunterkunft im Quartier, in der Nachbarschaft eingebunden? Ist sie überhaupt eingebunden? Ist das ein isoliertes Geflecht oder wissen die Bewohner über Jugendzentren, Jugendangebote, Kinderangebote, wissen die Bewohnerinnen zu Pro Familia oder zu anderen Frauenangeboten in der Nachbarschaft? Ist die Nachbarschaft willkommend oder eher ablehnend der Gemeinschaftsunterkunft gegenüber? Das kann man halt alles in der Ressourcenanalyse feststellen. Und das hilft dann auch, Maßnahmen zu entwickeln, also die Möglichkeiten der Bewohner in der Nachbarschaft Angebote zu nutzen, zu verbessern.
Ah, das finde ich hochspannend.
Also ich wollte das unterscheiden, also dass es auf der einen Seite die Ressourcenanalyse gibt für die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter über die verschiedenen Angebote in der näheren und weiteren Nachbarschaft vertraut sind. Und dann geht es aber auch darum, festzustellen, was kennen die Bewohnerinnen von den Kindern und Jugendlichen bis hin zu älteren Bewohnern. Gibt es passende Angebote für die? Würden die Bewohner diese Angebote nutzen?
Der eine Teil ist, was gibt es? Welche Ressourcen gibt es im Stadtteil? Das hast du ja gerade schon ein bisschen erklärt. Und der zweite Punkt ist, wie sind diese Ressourcen auch den Bewohnern bekannt und werden die von denen auch angenommen? Ist es das, was du meintest?
Ja, ja, genau. Aber oft ist es so, dass die Gemeinschaftsunterkünfte an Orten sind wie Industriegebiete. Man muss vielleicht mit einer halben Stunde oder einer Stunde rechnen, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Das heißt, die Bewohner schaffen das gar nicht, diese Angebote zu nutzen. Oder es gibt tatsächlich auch keine Angebote für Kinder und Jugendliche, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Es gibt vielleicht keine Angebote, kein Frauenangebot außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.
Okay, wenn man sich die Ressourcen anguckt, guckt man nur, was gibt es?
Genau.
Und ist das, was es gibt, bekannt auch? Und ist es auch zu erreichen für die Bewohner und Bewohnerinnen der Unterkunft?
Genau. Und oft ist es auch so, es ist einfach auch eine Sammlung. Es ist eine Sammlung von Telefonnummern, Notfallnummern. Ist das Frauenhaus bekannt? Ist das Mädchenhaus bekannt? Sind bestimmte Ärzte bekannt? Ist das Krankenhaus bekannt? Wie weit, wie nah ist das Krankenhaus oder Krankenhäuser? Wie weit sind die Ärzte, bestimmte Fachärzte, dass das halt aufgelistet ist, sodass man halt im Notfall auf diese Liste gucken kann und sagen kann, okay, da muss jetzt der Kinderarzt her.
Also es ist ja wichtig, dass das von den Mitarbeitenden gekannt wird, dass es bekannt ist. Es wäre ja aber auch wichtig, dass die Bewohnerinnen und Bewohner davon wissen.
Genau.
Wäre es dann sinnvoll, da eine Veranstaltung zu machen dazu, Unterlagen, vielleicht auch in Landessprache, an die Bewohnerinnen und Bewohner zu verteilen. Gibt es so etwas auch?
Es gibt Willkommenspakete, nennt man das. Manche Gemeinschaftsunterkünfte haben das. Also inzwischen ist es ja auch so, dass die meisten Gemeinschaftsunterkünfte, kommunale Gemeinschaftsunterkünfte, ja schon seit mehreren Jahren aktiv sind. Vielleicht hat der Betreiber gewechselt, dass das Rote Kreuz nicht mehr drin ist, aber die AWO oder die Johanniter sind jetzt drin und nach 3 Jahren wechselt das und dann sind die Malteser drin und dann müssen die Betreiber nochmal von neu anfangen, die Ressourcen alle zu ermitteln. Aber eigentlich, diese Ressourcenliste steht schon.
In der Regel?
Ja, genau.
Was sind die besonderen Herausforderungen bei der Gewaltprävention aus deiner Erfahrung heraus?
Also eins der Beobachtungen, die wir als Gewaltschutzmultiplikatoren gemacht haben, ist, dass wir werden erst dann angefragt, wenn es zu Gewaltvorfällen in Gemeinschaftsunterkünften gekommen ist. Wir haben ein bestimmtes Angebot, was wir anbieten. Das ist prozesshafte Beratung und Unterstützung und eben halt eine enge Begleitung und eine enge Beratung bei der Entwicklung eines hauseigenen Schutzkonzeptes. Und das ist halt der Tatsache geschuldet, dass die Gemeinschaftsunterkünfte sehr unterschiedlich sein können. Das kann ein Containerdorf sein, das kann ein altes Gebäude sein, das kann eine alte Schule sein, das kann alte Wohnungen sein. Und jede dieser Gebäude hat unterschiedliche Voraussetzungen, dass Geflüchtete dort wohnen können, gut wohnen können, sicher wohnen können. Deswegen eben halt ein hauseigenes Schutzkonzept. Man kann halt dann nicht sagen, dass die müssen alle so aussehen, also dass so einen allgemeinen Standard draufpacken, das passt halt nicht, sondern man muss dann gucken, dass dann halt, wenn es eine alte Schule ist, vielleicht sind die Waschräume dort brauchbar. Aber man muss dann halt, wenn es ein altes Gebäude ist, nochmal schauen, wie sehen da die Waschräume aus und dass dann halt gezielt geguckt wird für jede Unterkunft. Also wir würden dann eben halt bei der Beratung und bei der Entwicklung eines hauseigenen Schutzkonzeptes unterstützen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann berätst du Gemeinschaftsunterkünfte im Umgang mit Gewaltsituationen.
Genau, das ist richtig.
Das war für mich jetzt richtig spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken. Vielen Dank für das Gespräch.